und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ja, guten Abend, Thomas. Ich hoffe, du hörst mich.
Ich höre dich sehr gut. Einen schönen guten Abend, lieber Wolfgang und liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, wir rufen, du bist schon wieder in der Leitung. Das hat aber auch diesmal einen besonderen Anlass. Es gab eine Razzia bei dir. Also man muss vielleicht noch kurz den Hörern sagen, wir hatten uns ja auch persönlich gesehen an einem Freitag und das war, glaube ich, der 16. Und 2-3 Tage später, am 18., gab es eine Razzia. Und vielleicht als erstes mal ist es eine Razzia im Knast. Wie lief die genau ab?
Ja, lieber Wolfgang, genau. Wir haben uns am Freitag gesehen und 2 Tage darauf, am Montag, dem 18., wurde gegen 6.20 Uhr, draußen war es noch dunkel, die Zelle von 3 Vollzugsbeamten geöffnet, die mich höflich baten, nichts mehr Antwort zu fassen im Haftraum, alles liegen zu lassen und ihnen zu folgen. Anschließend ging es in den Keller. Dort wurde ich unter vollständiger Entkleidung, sprich nackt ausziehen, durchsucht, durfte mir dann mein Gewand anziehen und wurde dann von der Station, auf der ich seit 2013 wohne, auf eine andere Station verlegt. Mir wurde eine dort üblich leere Zelle zur Verfügung gestellt. Die Haftraumtüre blieb ganz normal offen, aber mir wurde gesagt, es würde jetzt eine sogenannte Intensivkontrolle durchgeführt. Bei diesem Prozedere wird hier in der JVA Freiburg die Zelle versiegelt mit einem extra Schloss. Und im Laufe der folgenden 3 Tage haben dann 2 Bedienstete jeweils mehrere Stunden lang den Haftraum gewissermaßen geleert auf meiner Station, haben also alles mitgenommen, was sie gefunden haben, alle Bücher, alle Akten, alle Unterlagen und auch Lebensmittel, also was halt so im Haftraum sich befindet. Die Lebensmittel haben sie dann geröntgt, das heißt, so wie viele Zuhörerinnen und Zuhörer das vielleicht von Flughäfen kennen, diese Scanner, in denen sie ihre Sachen ablegen müssen, wenn sie durch den Sicherheitscheck wollen. Solche Apparate finden auch in den Gefängnissen Einsatz. Und da wird dann wirklich in akribischer Kleinarbeit alles durchleuchtet. Es wurde nach 3 Tagen, wie zu erwarten, natürlich nichts gefunden, was in irgendeiner Art und Weise sicherheitsrelevant wäre. Mir wurden 35 Bücher ausgehändigt. Ich hatte mindestens die 4-fache Anzahl zuvor im Haftraum. Die restlichen Bücher sind aus meiner Sicht nach wie vor verschollen, inklusive aller Unterlagen. So wie ich es mitbekommen habe, werden die restlichen Bücher sowie sämtliche Akten und Unterlagen, die sich in meinem Haftraum befinden, von 2 Anstaltsjuristen, der obere Herr Regierungsdirektor R. und dem ersten Staatsanwalt K., durchgesehen, durchgelesen, keine Ahnung, ist jetzt über 2 Wochen her. Die haben sich bislang nicht gemeldet.
Es kamen 3 Beamte in deiner Zelle, aber es war nicht so, dass sie mit Waffengewalt, sondern sie sagten einfach nur, Herr Thomas Meyer-Falk, es ist jetzt eine Intensivkontrolle und kommen Sie mal mit. So lief das ab, ne?
Genau, es ging relativ gesittet zu. Ich meine, die Insassen kennen ja, die Bediensteten muss ich sagen, die Bediensteten kennen ja auch die Insassen und wissen, mit welchen Reaktionen in der Regel zu rechnen ist. Bei mir ist halt eben nicht mit gewaltförmigem Widerstand im ersten Anlauf zu rechnen, sondern bei mir ist halt einfach damit zu rechnen, dass ich anschließend zu Stift und Papier greife, dass ich einerseits solche Aktionen öffentlich mache und B, natürlich dann soweit möglich halt mich auch auf diesem legalistischen Weg mit bei Gericht oder so beschweren werde. Aber nicht jetzt in Form von gewalttätigem Widerstand. Der würde hier, ist ja auch in anderen Fällen bei anderen Insassen so passiert, der wird dann einfach gewaltsam gebrochen. Dann kommen die Leute in den besonders gesicherten Haftraum ohne gefährdende Gegenstände. Da ist dann ein Loch im Boden als WC, eine Matratze auf dem Boden und da wird man dann halt einfach einige Stunden, einige Tage halt eben eingesperrt. Also die Effektivität ist da gleich null.
Ich kenne das teilweise vom Knast, aber auch von der Forensik, wo dann, ich glaube, Rainer Löhnert, der war auch mal in so einer Art Karzer, würde ich sagen, wo einfach nur eine Toilette war und sonst nichts. Du sagtest schon zu den beschlagnahmten Bücher beschlagnahmt, Unterlagen hast du größtenteils noch nicht wieder und du hattest ja auch einen Text, der ist in die Media veröffentlicht worden, unter anderem, dass es sozusagen, dass du auch nicht alle Sachen wiederbekommen hast, weil es gibt so ein Rahmenverzeichnis für den Knast und da steht alles drin oder ist alles aufgezeichnet, dokumentiert, was du was deins ist, aber du hattest zum Beispiel einen ich glaube, ein Sieb dir besorgt, ein Nudelsieb, und das hast du nicht wiederbekommen, weil das in diesem amtlichen Verzeichnis nicht drin war. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen?
Ja, also das mit dem Nudelsieb hört sich natürlich auf den ersten Moment und der ersten Anschauung erstmal relativ skurril an, aber ich denke, es verdeutlicht auch die Skurrilität der gesamten Geschichte. Wie du richtig gesagt hast, es gibt in Haftanstalten ein Rahmenverzeichnis, dort ist wirklich auf Punkt und Komma genau geregelt, dass man zum Beispiel 20 Unterhosen hier in der JVA Bruchsal, JVA Bruchsal, ich bin zu lange im Bruchsal gesessen, 15 Jahre, dass ich manchmal noch JVA Bruchsal sage. Hier in der JVA Freiburg sind 20 Unterhosen in der Sicherungsverwahrung erlaubt, eine bestimmte Anzahl an Büchern, eine bestimmte Anzahl an Besteck, und das ist wirklich auf Punkt und Komma genau geregelt. Und alles, was darüber hinausgeht, wird dann erst einmal bei einer solchen Intensivkontrolle eingezogen. Anschließend wird der Insasse, so bezeichne ich das, in eine demütige Rolle des Bittstellers gedrängt, und ihm wird angesonnen, er möge doch im schriftlichen Wege, also durch schriftliche Anträge, die Wiederaushändigung all derer Gegenstände, die er zuvor besessen hat, beantragen. In meinem Fall lief das dann etwas komplikationsloser. Das heißt, ein Bediensteter musste sich einen gesamten Tag hinsetzen und hat umfangreiche Akten gewälzt, wann mir in den letzten 6 Jahren irgendwann, irgendwo, von irgendwem, irgendetwas mal genehmigt worden sei. Eine sogenannte Sondergenehmigung, die über das Maß des Rahmenverzeichnisses hinausgeht. Und was das Nudelsieb angeht, genau das habe ich im ersten Anlauf nicht bekommen, weil es halt eben sich nicht in diesem Rahmenverzeichnis befindet. Allerdings befindet sich nämliches Nudelsieb auf der Einkaufsliste der Firma Massak Logistik GmbH, bei der Insassen bundesweit in über 140 Anstalten ihre Waren des täglichen Bedarfs, also nicht nur Lebensmittel oder Kaffee und Tabak, sondern eben halt auch solche Haushaltsgegenstände, die fürs Kochen benötigt werden, bestellen können. Allerdings hat es dieses Nudelsieb eben nur auf die Massak-Einkaufsliste geschafft und nicht in das Rahmenverzeichnis. Ich meine, den Bediensteten kam das ihrerseits auch etwas skurril vor, aber die sagen, sie hatten die Anweisung, der Herr Meyer-Falk bekommt nur das, was in diesem Rahmenverzeichnis steht. Und eine Woche später hat sich dann der hochdotierte Leiter der Sicherungsverwahrungsabteilung, Sozialamtmann G. erbarmt und hat mir weitere Sachen aushändigen lassen, auch nämliches Nudelsieb.
Weil es natürlich Nudelsieb, also du hast das legal gekauft, und es ist ja für dich auch wichtig, wenn du was kochst, also mit Nudeln zum Beispiel hantierst. Also das hört sich zwar für eine etwas skurril an, aber es ist natürlich in dem Fall auch dir auch wichtig, generell. Ne? Du hast schon diesen Herr G. genannt. Es gab danach ein Gespräch, beziehungsweise er bat um ein Gespräch. Und vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen, weil es war teilweise absurd, aber teilweise natürlich auch bezeichnend, sage ich mal.
Also der Vollzugsleiter bittet nicht um ein Gespräch, sondern er schickt dann seine Bediensteten vorbei und sagt, jetzt finde ein Gespräch statt. Mhm. Kann man natürlich ablehnen, also sehr wohlwollend formuliert könnte man sagen, er bittet um ein Gespräch, aber de facto bittet ein Vollzugsleiter in keinem Gefängnis um ein Gespräch, sondern lässt sich Gefangene zuführen. Mhm. Im Rahmen dieses Gesprächs kam es dann zu Diskussionen über Sinn und Unsinn dieser Intensivkontrolle, und er hat dann in aller Ausführlichkeit in einem mehrminütigen Monolog erläutert, wie er doch zeitlich sehr angespannt sei und wie sehr ihn bestimmte Eingaben auch zeitlich beschäftigen, die ihn davon abhalten würden, wertvolle Gespräche mit Insassen zu führen. In einem Punkt, ich hatte dann mal gewagt zu sagen, dass er aus meiner Sicht möglicherweise nicht in ausreichendem Maße mit Empathie, also mit Einfühlungsvermögen in das Leben und das Schicksal von Sicherungsverwahrten gesegnet sei. Das hat ihn also wirklich sehr empört. Also da war er sehr angefressen, um es mal so zu sagen, um mir dann ausführlich zu erörtern, wie tief denn doch tatsächlich sein Empathie gegenüber der ja tatsächlich schwierigen Lebenssituation der Sicherungsverwahrten sei. Und bei mir hinterließ das an einem bestimmten Punkt den Eindruck, als wolle er jetzt um Verständnis bei mir als Insassen werben für sein doch so schweres Los. Der Mann arbeitet ja hier ungefähr 8 Stunden am Tag. Mhm. Anschließend geht er hinaus in sein Leben, hat seine Wochenenden, seine Urlaube und befindet sich außerhalb der Vollzugsanstalt. Und ich fand es dann doch reichlich grotesk, dass ich diesen Eindruck gewonnen habe, er würde bei mir um Verständnis für seine Situation werben. Das fand ich einfach unpassend.
Das lassen wir einfach mal so stehen. Und hinzu kam, glaube ich, noch, dass er sich an eine Äußerung eines Gefangenen, ich glaube so sinngemäß, hier wird nicht gelebt, sondern hier wird gestorben in der SV. Also du hast es wahrscheinlich, das Zitat etwas genauer. Und darüber hat er sich ja auch sehr empört, beziehungsweise, ja,
er fühlt sich... Genau. Wenn ich es kurz sagen darf, also der Herr J. Sitzt mittlerweile das 18. Jahr in der Sicherungsverwahrung und er hat den Spruch geprägt, hier wird gestorben, nicht entlassen. Mhm. Das ist Ausdruck seiner eigenen verzweifelten Situation. Er ist ein sogenannter Altfall, das heißt, er wurde vor einer Gesetzesreform verurteilt zur Sicherungsverwahrung und als er verurteilt wurde, galt eigentlich im Gesetz noch die Maximalfrist von 10 Jahren Unterbringung in der Sicherungsverwahrung. Das heißt, als er verurteilt wurde, hat er gewusst, er hat seine Strafe abzusitzen und nach anschließend maximal 10 Jahren Sicherungsverwahrung sei er zu entlassen. Und dann hat die CDU-FDP-Koalition unter Helmut Kohl Anfang 1998 noch schnell das entsprechende Gesetz geändert, hat diese 10-Jahresfrist gestrichen und seitdem kann halt eben auch bei solchen Fällen die Sicherungsverwahrung auch bei Menschen, die längst verurteilt waren zum Zeitpunkt der Gesetzesänderung, lebenslang vollzogen werden. Und bei ihm, wie gesagt, mittlerweile im 18. Jahr. Und der Vollzugsleiter, Herr G. Punkt, hat sich über diesen Spruch, den ich unter anderem auch auf mein Briefpapier drucke, also sehr echauffiert. Er hat gemeint, das sei unwahr, hier würden Insassen auch entlassen und hier müsse man nicht sterben. De facto hat er recht erstmal, es werden hier tatsächlich einige wenige entlassen, aber hier sind halt, und darüber berichte ich ja auch auf meinem Blog seit 2013, regelmäßig sterben Insassen. Und justament wenige Wochen vor dem Gespräch mit Herrn G. Punkt ist wieder einmal hier ein Sicherungsverwahrter gestorben. Also er ist nicht direkt in der Haftanstalt gestorben, sondern ein paar Tage vorher ist er, oder ein paar Wochen vorher ist er ins Vollzugskrankenhaus hier in die städtische Klinik verlegt worden und ist dort dann verstorben. Formal juristisch, also außerhalb der Anstalt, aber eben immer noch als Sicherungsverwahrter.
Also das ist häufig auch bekannt, dass wenn Menschen sterben, dass sie dann aus dem Knast verlegt werden, um auch, ja, damit nicht gesagt werden kann, sie sind im Knast gestorben. Die Frage drängt sich ja auf, warum jetzt, also das ist ja doch, also ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Durchsuchung hattest, so eine Intensivkontrolle, also ist ja so eine Verschärfung, also einmal, wir hatten ja letztes Mal drüber geredet, dass da diese Befragung war wegen Massak, also wegen dieses Kaufmanns, der ein relatives Monopol im Knast hat, wo du durch den Staatsschutz, wo du dich geweigert hast und wo ja auch 2-3 Leute, die zu dir Kontakt haben, ja dann auch mit den Behörden auch vorgeladen werden. Und jetzt eben diese Razzia. Du hattest im Vorgespräch gesagt, oder hast es auch geschrieben, dass ein Grund ist, der nicht genannt worden oder braucht auch nicht genannt worden. Hat sich da inzwischen irgendwie was getan?
Also, nein, es hat sich gar nichts getan. Also wie ich dir auch im Vorgespräch tatsächlich gesagt habe, es ist tatsächlich so, gefangene Menschen, ob jetzt in der forensischen Psychiatrie oder eben halt in den Vollzugsanstalten, dürfen jederzeit und ohne Grund, oder ohne dass ein Grund angegeben werden bräuchte, von den Gefängnisbediensteten durchsucht werden, also der Insasse oder die Insassin selber, also inklusive nackt ausziehen, aber auch der gesamte Haftraum. Und eigentlich sehen die Vorschriften hier in Baden-Württemberg auch regelmäßig solche intensiveren Kontrollen vor. Ich selber war die letzten Jahre davon verschont geblieben. Zuletzt hatte ich das in der JVA Bruchsal noch zu Zeiten der Isolationshaft. Da waren solche Intensivkontrollen ja sowieso viel öfters angesetzt als hier in der Sicherungsverwahrung. Und wie gesagt, ich habe bis heute keinen Grund erfahren. Man kann mutmaßen, dass es mit dieser Massak-Geschichte zusammenhängt oder mit 2 anderen Insassen, denen zur Last gelegt wird, sie hätten sich personenbezogene Informationen über den Herrn G. Punkt, nämlich sein Geburtsdatum und seinen Geburtsort verschafft und dass ich da möglicherweise als jemand ins Fadenkreuz geraten bin, der möglicherweise da geholfen hat, Daten zu beschaffen. Aber wie gesagt, es sind alle Spekulationen. Was Konkretes dahinter steckt, keine Ahnung.
Ja. Und das ist ja, glaube ich, sobald das diese beiden Gefangenen, das war, glaube ich, Shorty und Herr H., das ist, glaube ich, der Herr H., auch, glaube ich, jetzt auch schon verlegt worden ist oder verlegt werden wird. Also die haben auf jeden Fall starke Repressalien deswegen erhalten. Und ich glaube, das stimmt auch so, ne?
Genau, also insbesondere beim Herrn H. ist natürlich besonders pittoresk. Er kam vor wenigen Monaten von der JVA Straubing in die JVA Freiburg hier in die Sicherungsverwahrung, also von der dortigen, von der bayerischen Sicherungsverwahrung hier in die baden-württembergische, geriet dann relativ schnell mit dem Herrn Sicherungsverwahrungsleiter G. aneinander und hat dann halt eben ihm gegenüber auftrumpfend erklärt, er habe sich Geburtsdatum und Geburtsort verschafft und er hätte noch viel mehr Informationen. Daraufhin wurde er dann kurzerhand in strenge Einzelhaft verlegt, hier aus der Sicherungsverwahrung hinüber in das Gebäude der Strafhaft. Die Strafhaftanstalt verfügt über einen eigenen Isolationstrakt. Dort hat Herr H. dann sofort einen Antrag ans Gericht geschickt und hat um gerichtliche Überprüfung gebeten. Das Gericht, mittlerweile liegt mir der Beschluss vor, den hat er mir dann zugeschickt, hatte tatsächlich im Wege des Eilrechtsschutzes erklärt, die Maßnahme der Einzelhaft müsse sofort außer Vollzug gesetzt werden. Das hat die Justizvollzugsanstalt am Tag des Einganges des Beschlusses nicht befolgt, sondern ihn einfach kurzerhand am nächsten Tag von der JVA Freiburg in die JVA Straubing verlegt. Von dort aus hat mir dann Herr H. auch eben den Gerichtsbeschluss zugesandt. Mhm. Und der Shorty, der andere Insasse, der da mit involviert war, der hat jetzt in relativ kurzer Zeit 3 von diesen Intensivkontrollen hinter sich gebracht und erleiden müssen. Dessen Unterlagen sind auch sämtlich konfisziert worden, sollen auch irgendwann mal kontrolliert und durchgesehen werden. Und er ist mittlerweile auf eine andere Station verlegt worden.
Hm. Du hast ja jetzt, das hattest du auch geschrieben, dass du jetzt auch nach Sachsen, ich glaube nach Bautzen verlegt werden willst, ne?
Genau, ich habe mir schon seit längerer Zeit überlegt, mal wie es denn wäre in einer anderen Anstalt. Das bedeutet beim Bereich der Sicherungsverwahrung zwingend ein anderes Bundesland, weil Baden-Württemberg hat nur in der JVA Freiburg eine SV-Anstalt. Das bedeutet also ein Bundeslandwechsel, einen Antrag mal zu stellen. Und dann war jetzt diese Intensivkontrolle mit dem Herausreißen aus dem gewohnten Umfeld so eine Art von Initialzündung, weil es gibt halt eben in Sachsen freundschaftliche und auch familiäre Anbindungen. Und da habe ich mich einen Antrag gestellt, habe den morgens abgegeben, dass ich gerne nach Sachsen verlegt werden wollen würde. Einige Stunden später wurde ich dann zum Herrn G., dem Vollzugsleiter Sicherungsverwahrung, gebracht, der das als Idee auch sehr gut fand, offenbar. Und jetzt geht es halt alles seinen gewohnten bürokratischen Gang. Dadurch, dass es eine bundeslandübergreifende Verlegung wäre, wenn es sie denn gäbe, müssen die Justizministerium von Baden-Württemberg und auch von Sachsen zustimmen, die Haftanstalt in Sachsen, JVA Bautzen, müsste auch zustimmen. Und das ist ein Prozedere, es dauert gleich mal ein halbes Jahr und vielleicht auch länger, wenn es denn am Ende zum Erfolg führen würde. Und der Hintergrund ist natürlich, dass nach Jahrzehnten der Haft hier in Baden-Württemberg der Boden gewissermaßen verbrannt ist. Ich meine, ob ich jetzt in Sachsen größere Chancen habe, jemals entlassen zu werden, sei dahingestellt. Aber dadurch, dass halt eben dort entsprechende persönliche Anbindungen an Menschen sind, die dort in Sachsen leben, wäre das natürlich einfach mal ein Vorteil, weil die Menschen dann einfach viel einfacher mich besuchen könnten.
Das ist richtig, weil Freiburg ist ja am südlichen Zipfel der Republik. Klar, das wäre ein anderer Punkt. Also im Grunde genommen ist das Ganze zeigt ja auch eben die Absurdität von Strafe oder von SV aus. Also im Grunde genommen gibt es da ja auch Alternativen. Wir werden jetzt im neuen Gefangeneninfo darüber auch ein bisschen ausführlicher berichten, werden sozusagen die Vorfälle jetzt in der SV Freiburg zum Anlass nehmen, da zumindest auch mal eine Alternative zu dem herrschenden Knastsystem herzustellen. Ich will vielleicht zum Schluss
Punkt, weil du sagst Absurdität. Es geht nicht nur um die Absurdität, sondern ich habe das in einem Artikel verglichen mit Menschen, die draußen in Freiheit Opfer eines Einbruchs geworden sind, die dann ja mitunter traumatisiert sind, weil einfach fremde Menschen in ihren intimsten, in ihrer Wäsche, in ihren Sachen herumgewühlt haben. Und das erleben die Menschen in Freiheit ja vielfach als sehr traumatisierend. Für Gefangene, so beschreibe ich es, ist halt eben Alltag, dass fremde Menschen, wenn auch staatliche Beamte, jederzeit den Haftraum betreten können, jederzeit alles lesen können, alles befingern können. Und das auf Jahre und Jahrzehnte gedacht, ist natürlich also jetzt nicht nur eine Absurdität, sondern ist auch ein tiefgreifender Eingriff in elementare Menschenrechte und auch in die Würde des einzelnen Insassen oder der einzelnen Insassen.
Das ist richtig. Also im Grunde genommen eine permanente Hausdurchsuchung oder es gibt keine Intimsphäre, wo sich ein Gefangener zurückziehen kann. Jederzeit kann, wie gesagt, es war ja auch, was du sagtest zu Herrn G., wenn Herr G. sagt, du musst zu ihm kommen, dann musst du dahin auch. Also okay, ich will vielleicht noch kurz sagen, vielleicht weißt du das auch schon, es wird auch wieder in Freiburg eine Knastkundgebung geben, Silvester, um 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast.
Nee, habe ich noch nicht gehört, aber ich freue mich, weil es war in den letzten Jahren ja zur Tradition und ich habe auch darauf gehofft, dass es dieses Jahr wieder stattfindet.
Also
und ich hoffe dann auch darauf, dass der hiesige Lokalsender Radio Dreieckland das vielleicht auch live überträgt, weil Radio Dreieckland hat, weil es um deine Sendung geht, gerade im letzten Monat ein Teil unseres Interviews in der Sendung Ausbruch, die immer sonntags einmal im Monat um 21 Uhr gesendet wird, auch übernommen. Das heißt, deine Sendung wird nicht nur im Internet gehört, sondern wird auch hier vom lokalen freien Radio übernommen.
Ich muss sagen, dass ich diese noch nicht alleine betreibe. Also das ist noch dazu, aber das freut mich.
Eure
Sendung. Auf jeden Fall wird es eine Knastrunde geben, da war jetzt auch ein kurzes Statement oder eine Bekanntmachung in die Media. Daher weiß ich das, ich glaube, seit heute. Okay, Thomas, im Anbetracht der Zeit haben wir jetzt nichts mehr. Das wird also unser letztes Interview in diesem Jahr sein, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall an der Sache dranbleiben. Willst du noch kurz was sagen?
Ja, ich danke dir und allen Hörerinnen und Hörern und auch allen denen, die mit dir da zusammen die Sendung machen, für das gezeigte Interesse im vergangenen Jahr, für die Situation gefangener Menschen und wünsche allen Hörerinnen und Hörern und auch allen dir und allen, die an der Sendung mitarbeiten, ein gesundes, kämpferisches Jahr 2020.